versteht, den Ursprung von Nahrung, das Aufhören von Nahrung und den Weg, der zum Aufhören von Nahrung führt, dann ist er auf jene Weise einer mit richtiger Ansicht, dessen Ansicht geradlinig ist, der vollkommene Zuversicht im Besuch Dhamma hat und bei diesem wahren Dhamma angelangt ist. Und was ist Nahrung? Was ist der Ursprung von Nahrung? Was ist das Aufhören von Nahrung? Was ist der Weg, der zum Aufhören von Nahrung führt? Es gibt diese vier Arten von Nahrung zur Erhaltung der Lebewesen, die bereits ins Dasein getreten sind und als Stütze für jene, die im Begriff sind, wiederzuwerden. Welche vier? Da gibt es physische Speise als Nahrung, grob und fein. Kontakt als zweites, geistiges Wollen als drittes und Bewusstsein als viertes. Mit dem Ursprung von Begehren ist der Ursprung von Nahrung. Mit dem Aufhören von Begehren ist das Aufhören von Nahrung. Der Weg, der zum Aufhören von Nahrung führt, ist eben dieser edle achtfache Pfad. Nämlich richtige Ansicht, richtige Absicht, richtige Rede, richtiges Handeln, richtige Lebensweise, richtige Anstrengung, richtige Achtsamkeit und richtige Konzentration. Wenn ein edler Schüler so Nahrung verstanden hat, den Ursprung von Nahrung, das Aufhören von Nahrung und den Weg, der zum Aufhören von Nahrung führt, dann gibt er die Neigung zur Begierde vollständig auf, er vernichtet die Neigung zur Abneigung, er rottet die Neigung zur Ansicht und zum Dünkel Ich Bin aus und indem er Unwissenheit aufgibt und wahres Wissen erweckt, macht der Dukkha hier und jetzt ein Ende. Deshalb ist es so wichtig, Nahrung Ahara auf Bali zu verstehen. Zum einen beeindruckend, weil er sagt ja, das Verständnis von Nahrung ist zum einen Teil der rechten Ansicht oder gilt als rechte Ansicht und zum anderen, dass das Verständnis von Nahrung löschen des Leidens führt. Also das ist ja ein sehr wichtiges Thema, aber auf der anderen Seite ist es ein bisschen schwer verständlich, weil man gut, dass physische Nahrung ist, versteht man, dass Sinneseindruck Nahrung ist, dass Willensregungen Nahrung sind und dass Bewusstsein Nahrung ist, es wird dann schon ein bisschen schwieriger verständlich. Nahrung Ahara ist etwas, das so viel mehr heißt wie zu sich nehmen, in sich aufnehmen, verstoffwechseln, konsumieren. Verständlicher wird es vielleicht, wenn man daran denkt, dass das Öl in der Öllampe die Nahrung der Flamme ist. Also was bei Nahrung letztendlich geht, ist es, dass Nahrung die Dinge am Laufen hält. Genauso wie unsere Konsumverhalten die Wirtschaft am Laufen hält. Keiner mehr konsumieren würde, würde die Wirtschaft zusammenbrechen. Und genauso erhalten die Nahrung, die Nahrungen unserer ständiges Neuwerden im samsarischen Kreislauf in Schwung, in Gang. Das heißt, wenn man Nahrung versteht, dann hat man schon einen tiefen Einblick in die Daseinszusammenhänge gewonnen. Um dieses Thema näher zu erläutern, gibt Buddha sehr drastische Beispiele. Und das erste davon ist das Fleisch vom Sohn, wobei es um die essbare Speise geht, grobe oder feine. Und wie ist, ihr Bhikkhus, der Nahrungsstoff essbare Speise zu verstehen? Gerade so, ihr Bhikkhus, wie wenn zwei Eheleute mit spärlicher Reisezehrung den Weg durch eine Wildnis antreten und sie hätten einen einzigen Sohn, der ihnen lieb und wert wäre. Nun aber würde ihr Bikus von den beiden Eheleuten, während sie in der Wildnis sich befänden, die spärlich bemessene Reisezehrung aufgebraucht und ginge zu Ende. Sie wären aber aus dem übrigen Teil der Wildnis noch nicht herausgekommen. Nun aber käme ihr Bikus den beiden Eheleuten der Gedanke, unsere spärlich bemessene Reisezehrung ist aufgebraucht, ist zu Ende gegangen und wir sind aus dem übrigen Teil der Wildnis noch nicht herausgekommen. Wie wäre es jetzt, wenn wir unseren einzigen Sohn, der uns lieb und wert ist, töteten, Dürrfleisch und eingepfeffertes Fleisch daraus herstellten und indem wir des Sohnes Fleisch essen, aus dem übrigen Teil der Wildnis herauskämen, damit wir nicht alle drei umkommen müssen. Und nun töteten ihr die beiden Eheleute ihren einzigen Sohn, der ihnen lieb und wert war, stellten Dürrfleisch und eingepfeffertes Fleisch her und kämen, indem sie des Sohnes Fleisch äßen, aus dem übrigen Teil der Wildnis heraus. Und sie äßen des Sohnes Fleisch und pressten es an die Brust, klagend, wo bist du, einziger Sohn, wo bist du, einziger Sohn? Was haltet ihr davon, ihr Bikus? Würden diese Leute zu ihrer Freude den Nahrungsstoff zu sich nehmen? Würden sie zu ihrer Lust den Nahrungsstoff zu sich nehmen? Würden sie zu ihrem Genuss den Nahrungsstoff zu sich nehmen? Würden sie zu ihrem Vergnügen den Nahrungsstoff zu sich nehmen? Nein, Herr, das ist nicht der Fall. Würden nicht diese Leute, ihr Bikus, nur eben, bis sie aus der Wildnis herausgekommen, diesen Nahrungsstoff zu sich nehmen? Jawohl, Herr. Ganz ebenso behaupte ich, ihr Bikus, ist der Nahrungsstoff essbare Speise zu verstehen. Wenn der Nahrungsstoff essbare Speise, ihr Bikus, richtig erkannt ist, ist auch der Hunger nach den fünffachen sinnlichen Genüssen richtig erkannt. Wenn der Hunger nach den fünffachen sinnlichen Genüssen richtig erkannt ist, dann gibt es auch die Fessel nicht, durch die gefesselt ein frommer Jünger wieder in diese Welt zurückkehren würde. Darüber wollen wir jetzt ein bisschen reflektieren und dann darüber diskutieren, was uns dieses Beispiel sagen will. Ist irgendjemand etwas zu dem Gleichnis eingefallen, was das für einen Bezug zu uns selber hat? Was es das sagen will?
Dass man oft merkwürdige und blödsinnige Ideen hat. Das würde ich dann sagen.
Das ist zwar wahr, aber unabhängig von dem Gleichnis.
Ich denke, es geht darum, dass man erstens das Essen als Notwendigkeit und nicht als Genuss anschaut, um am Leben zu bleiben und so leben zu können, sagen wir so. Und zweitens war es interessant, dass danach gesagt wird, dass dann die Sinnesgenüsse auch abnehmen. Jetzt weiß ich, ich nehme an, dass es zuerst diese ganz grobe Sinnesgenüsse abnehmen, und aber das ist auch der Anfang einer Übung, wo auch andere Sinnesgenüsse.
Von Abnehmen ist ja nicht die Rede.
Wie wird dann gesagt?
Wenn der Hunger nach den, wenn Nahrungsstoff essbare Speise richtig erkannt ist, ist auch der Hunger nach den fünffachen sinnlichen Genüssen richtig erkannt. Und wenn das richtig erkannt ist, dann gibt es auch die Fessel nicht, die durch die gefesselt ein Jünger wieder in diese Welt zurückkehren würde.
Entschuldigung, ich habe es gar nicht verstanden, aber was ich verstanden habe, ist, dass dieses Ehepaar ja die fünf Regeln besprochen hat, indem sie ein Lebewesen getötet haben. Weil ich mir gedacht habe, was für eine Wahl hätten sie denn haben können? Sie wären ja entweder alle drei zugrunde gegangen oder nur zwei, weil einer dann aufgegessen würde.
Falsche Fährte. Also, was ist die Wildnis? Genau. Wir gehen, wer sind die Eltern? Wildnis, Samsara. Wer ist im Samsara?
Wir.
Wir, richtig. Okay, das sind die Wesen, die durch Samsara wandern. Was ist der Sohn? Immer noch falsche Werte. Erst einmal ist der Sohn etwas von innen Gezeugtes.
Ja, das heißt etwas
Hergestelltes.
Aus ihren Wünschen erzeugt wird.
Ja, genau.
Das ist ja kein Steht
da. Wird es einfach mal so lassen, dass es etwas Hergestelltes ist. Genauso wie Nahrung ja auch hergestellt wird.
Gestaltungen.
Bleiben wir doch einfach mal nicht so philosophisch, sondern einfach, da ist sowas hergestellt ist. Sie töten den Sohn, um dadurch ihr Überleben zu sichern. Wie überleben wir?
Schweinsbaum.
Ja, auf Sinneskontakte.
Ja, auf die auf Kosten von anderen halt.
Mhm. Genau. Auch wir müssen, um zu überleben, töten. Da kommt auch der Vegetarier und der Veganer nicht drum rum. Das ist so. Wenn ein Lebewesen leben will, dann sterben andere. Wenn wir dann tot sind, dann freuen sich wieder andere Lebewesen, die dann von uns, von unserem Kadaver leben. Okay, also, das sind einmal die Tatsachen. Wir wandern durch die Wildnis, ein gefährlicher, unheilbringender Ort, da wollen wir raus. Gehen wir mal davon aus, dass wir da raus wollen. Also sonst haben wir ja kein Problem. Also wenn die da bleiben wollen würden, dann bräuchten sie ihren Sohn ja nicht essen. Wir wollen da raus und sind uns aber bewusst, dass wir aufgrund dessen, dass wir einen Körper besitzen, der sich in dieser Daseinsebene befindet, nur leben können, indem anderes stirbt. Das sind wir uns aber normalerweise nicht bewusst. Sondern normalerweise essen wir einfach. Ja? Der Vegetarier mag sich vielleicht ein bisschen mehr bewusst sein, wenn er einen Schweinsbraten kriegt, dass da jetzt ein Lebewesen deswegen sterben musste, als der normale Fleischfresser. Aber wir sind uns in keinster Weise wirklich bewusst, so wie diese Eltern, die das Fleisch von ihrem Sohn essen, was da passiert oder passieren muss, damit wir überleben können. Und welche, muss ich jetzt leider den christlichen Begriff Schuld einbringen, auch wenn wir also wirklich nur in ganz großen Anführungszeichen anwendbar ist, aber es ist einfach eine Tatsache, dass wir durch unser Überleben wollen, dass wir durch unser Konsumieren mitverantwortlich sind für sehr viel Leid und Tod und Grausamkeiten auf dieser Welt. Aber dieses Bewusstsein haben wir nicht, wenn wir konsumieren. Also wenn wir essen, wenn wir konsumieren, fehlt uns normalerweise dieses Bewusstsein. Und darum geht es, dieses Bewusstsein zu entwickeln, dieses Bewusstsein beizubehalten, um möglichst unschädlich zu konsumieren, bis wir aus Samsara heraus sind und auch zu verstehen, deshalb konsumieren wir. Die Anka hat schon angesprochen und es gibt ja auch diesen Essensspruch, den die Mönche immer vor dem Essen sagen. Weise betrachten, nutzt er Almosenspeise weder zum Spaß, noch zur Berauschung, noch zum Schmücken, noch zur Verschönerung, sondern nur, um diesen Körper am Leben zu erhalten, ihn zu ernähren, um Unbehagen zu beenden und das heilige Leben zu unterstützen, indem er erwägt, so werde ich alte Gefühle beenden, ohne neue Gefühle hervorzurufen, und ich werde gesund und ohne Tadel sein. Und ich werde ein leichtes Leben haben. Es gibt, also es geht darum, sich der Verantwortlichkeit bewusst zu sein und der Sinnhaftigkeit dessen, was wir essen, dessen, was wir konsumieren, wofür es da ist. Es gibt einen sehr netten Spruch aus dem Theragata: Erhebt sich Zorn, so halte dir das Gleichnis von der Säge vor. Erhebt sich Gier nach Wohlgeschmack, das Kindermahl, oh merke es gut. Also dafür sind das Kindermahl, oh merke es gut. Also dass die, wenn du zornig wirst, dann bringst du, wenn du zornig bist, dann bringst du das Gleichnis von der Säge ins Bewusstsein, und wenn diese Gier nach feinem Essen da ist, dann sollst du dich an das Fleisch vom Sohn erinnern. Also dieses Gleichnis hier. Zu Buddhas Zeiten war das, ja bitte?
Das Gleichnis von der Säge?
Das Gleichnis von der Säge ist, ich weiß jetzt nicht mehr in welcher Sutta das steht, aber ist, der Buddha drückt sich auch da sehr drastisch aus und sagt, selbst wenn dir Banditen mit der Knochensäge einzeln die Glieder vom Leib abtrennen, sollte dein Geist nicht von Zorn erfüllt sein gegen sie. Also so notwendig. Da geht es darum, dass ein Mönch ist sehr ärgerlich geworden, weil die anderen irgendwas gesagt haben. Und dann hat der Buddha gesagt, also wenn du jetzt wirklich ein Schüler von mir bist, dann sogar in diesem Fall würdest du dich darum bemühen, dass dein Geist nicht von Zorn erfüllt wird. Weil es eben so wichtig ist, den Geist von Zorn freizuhalten. Also das sind eben zwei Gleichnisse, die sehr eindrücklich sind und die man eben dann zur Reflexion im Fall von überbordender Geschmäckigkeit oder im Fall von einem Wutanfall sich vor Augen führen kann. Ja?
Nur noch eine Frage, wenn der Sohn etwas von uns Hergestelltes ist, ja. Es kann sich auch beziehen auf Verwandtschaft, Gedanken, auf Meinungen, auch auf solche Sachen, oder geht es, sollen wir es hier nur als gestellte Finale?
Da sind wir jetzt eigentlich so wirklich auf der materiellen Ebene. Okay. Das zeigt sich auch daran, dass jemand, der dieses Ahara verstanden hat, nicht mehr in einen Fleischleib zurückkehrt. Weil er eben auch schon ein Widerwillen gegen diesen Fleischleib entwickelt hat. Er sagt auch, sogar ein ununterrichteter, gewöhnlicher Mensch, ihr Bhikkhus, mag wohl gegen diesen Körper, der aus den vier groben Elementen gebildet ist, Widerwillen fassen, mag gegen ihn gleichgültig werden, mag sich von ihm loslösen. Warum das? Man sieht, ihr Bhikkhus, an diesem Körper, der aus den vier groben Elementen gebildet ist, Mehrung und Minderung, Annahme und Ablegung. Darum mag wohl ein ununterrichteter, gewöhnlicher Mensch gegen ihn Widerwillen fassen, mag ihn gegen ihn gleichgültig werden, mag sich von ihm loslösen. Also sogar der unbelehrte Weltmensch kann das erkennen, dass dieser Körper nicht wirklich erstrebenswert ist. Er mag zwar kurze Momente und in der Jugend und wenn man gesund ist und wenn alles wunderbar zusammenkommt, mag es sehr erstrebenswert sein, aber werde erst einmal älter, werde erst einmal krank, fange erst einmal sterben an, werde fett und hässlich, dann oder nacheinander, aber man kann durchaus Es ist durchaus möglich, dass eben auch der sich nicht mit der Lehre intensiv beschäftigt hat, Widerwillen gegen diesen Körper fasst. Ob es ihm dann hilft, nicht mehr in den Fleischleib zurückzukehren, ist jetzt hier nicht gesagt.
Aber da sind so drei Aspekte. Zuerst Widerwillen, dann Gleichgültigkeit und dann
Loslösung.
Das heißt, eigentlich ist es auch eine Steigerung.
Ja, genau.
Weil Widerwillen ist schon mal was Grobes und nicht was Lebenswertes, aber das Loslassen ist schon mal ganz gut.
Also ich meine, dieser Weltmensch, der hier geschildert wird, ist jetzt nicht von der richtig groben Art und völlig hinüber, aber ich meine, die Himmelsbereiche sind natürlich nicht nur mit Buddhisten gefüllt, das ist klar, sondern auch mit anderen religiösen Menschen, die die Körperlichkeit durchschaut haben. Aber es ist natürlich so, dass das, man konnte es jetzt relativ leicht so einfach so abtun und sagen, ja, wie sie halt irgendwie nur noch Vollkornnahrung und vegetarisch und so weiter und dann passt das schon. Und dann habe ich aber nicht das Bewusstsein letztendlich, das ich brauche. Das Bewusstsein, mit dem ich mich körperlich durch Samsara bewegen muss, um wirklich aus dieser Wildnis herauszukommen. Sondern ich brauche wirklich ein umfassendes Verständnis, was das bedeutet, in fleischlicher Existenz durchs Leben zu gehen. Das ist ja nicht nur mit dem Essen getan. Ja, das ist ja...
Wir müssten ja nicht arbeiten.
Ja, nein, ich meine jetzt, wir haben ja noch andere Arten des Konsumierens.
Ja, das musst du aber erstmal.
Erstens musst du es finanzieren, aber zum anderen ist es ja nicht so, dass wir nur beim Essen schädigen würden und nur beim Essen Verantwortung hätten. Also ich möchte es mal ein bisschen erläutern dadurch, dass ich nur einen Aspekt herausgreife von den Dingen, die mit dem unserem Konsum zusammenhängen.
Kann ich eine Frage stellen zum Essen? Also wenn ich es richtig verstanden habe, also mir leuchtet schon ein, dass man das immer irgendwo sterben muss, um sich im Leben zu erhalten.
Ja.
Also, aber deswegen soll man dann mit schlechten Gewissen essen oder so, also, ein schlechtes Gefühl haben, weil man ja irgendwas wegnimmt, wenn man sich im Leben erhält.
Das wäre ja nichts, das wäre ja wirklich schlimm. Ja. Nein, aber man muss sich der Verantwortlichkeit bewusst sein. Und wirklich sich darüber klar werden, warum man jetzt was konsumiert und ob es wirklich notwendig ist. Also das ist das Entscheidende dabei. Wir kommen ja gar nicht aus. Also das ist jetzt das Beispiel, das ich nennen möchte.
Und auf die Werte.
Und zwar geht es da um Öl. Am Öl kann man sehr schön zeigen, dass jede Art des Konsums ein destruktiver Akt ist. Einfach mal die Produkte, die aus Erdöl hergestellt werden, also Heizöl, Benzin, Kerosin und so weiter, ist klar. Farben, Fensterrahmen, Fußböden, Schläuche, Styropor, Verpackungen, PC-Gehäuse, Kotflügel, CDs, medizinische Geräte, Zahnbürsten, Tupperdosen, also alles aus Plastik. Was an sich schon wieder extra Grund zum Weinen wäre, wenn man weiß, was Plastik in Weltmeeren rumschwimmt und sich dann klein zermahlen in Tieren anlagert, die dann wir wieder konsumieren. Schaumstoffe, zum Beispiel eine normale Couch, enthält 60 Liter Erdöl. Kleidung, Putzmittel, Kosmetik, Shampoo, Seife, Lippenstift, Parfüm, Haarspray, Medikamente. In Aspirin zum Beispiel sind 35% Benzol. Asphalt, Fernsehbildschirme, Obst und Gemüse. Obst und Gemüse. Wenn das Obst und Gemüse aus Übersee kommt, pro Kilo 5 Liter Erdöl, wenn es im heimischen Inland angebaut wird, ungefähr 1 Liter Erdöl. Was sind die Folgen davon? Umweltzerstörung, wissen wir alle, Umweltkatastrophen, und vor allem aber auch Abermillionen von Toten in den Erdölkriegen des 20. Jahrhunderts. Jede Menge. Immer noch den ganzen Zirkus, die Flüchtlingsströme, die amerikanischen Soldaten, die sich täglich zu Dutzenden umbringen, weil sie die Folgen ihrer Einsätze nicht verkraften. Alles das hängt mit unserem Konsum von Erdöl zusammen. Der ganze Terror, der ganze Fanatismus, die Staatsstreiche, die stattgefunden haben, alles das, also eben gerade dieses Leid und Verzweiflung, die vielen Toten, alles das hat mit unserem Konsumverhalten zu tun.
Ich muss das sagen, in der Kleidung ist ja auch viel unterschiedlich.
Habe ich ja gesagt, in Kleidung. Ja, okay. Natürlich. Also auch.
Was da jetzt grad, ist
genau, dann kann es ja weitergehen. Mhm. Wie wird Baumwolle hergestellt? Mhm. Wie wird es weiterverarbeitet, wie wird es genäht und so weiter und so fort. Also ich habe jetzt nur einen winzigen Aspekt rausgegriffen davon, was unser Konsumverhalten auslöst, bewirkt, wofür wir mit unserem Konsumverhalten mitverantwortlich sind. Ja? Deswegen habe ich eben vorher gesagt, dieses Beispiel ist nicht allein auf die Nahrung beschränkt. Sondern wir sollten das wirklich in unserer Welt, in der wir jetzt leben, es ist ja schon ein bisschen anders als vor 2500 Jahren, da sollten wir das wirklich ein bisschen umfassender sehen und dieses Bewusstsein immer mal wieder hochbringen und zu sagen, okay, ich komme nicht aus, also wir sitzen drauf, auf Erdöl, die Fenster und so weiter, also ganz egal, wo du hinschaust, wir brauchen Medikamente, also wir müssen mitmachen. Aber die Frage ist, wie viel mache ich mit? Wie weit gehe ich? Wie notwendig ist, mehr und mehr und mehr zu konsumieren? Ist das, was ich daraus kriege, das Glück, das ich da versuche rauszuziehen, wie wir letzte Woche auch besprochen haben, dass wir immer versuchen, aus Sinnesgenüssen Glück rauszuziehen. Ist es wirklich im Verhältnis zu dem Schaden, der angerichtet ist? Ja, das ist ein Bewusstsein, das wir haben sollten, das wir kultivieren sollten, das wir verstehen sollten, uns zu eigen machen sollten, damit wir eben dann einen Widerwillen, einen Gleichmut und eine Loslösung von der körperlichen Existenz und allem, das damit zusammenhängt, erreichen können. Heinz?
Ein bisschen muss ich schon mitmachen, weil wenn ich in meiner Arbeit ohne Hemd und ohne Hosen anmarschiere, wird es einem Herrn Milenko-Kuria nicht gefallen. Schätze ich mal. Ja,
so wird das wohl sein. Wenn du das öfters machst, dann wird dein Konsum von außen sehr stark eingeschränkt werden, schätze ich. Ja, genau. Wir lassen uns alle einsperren. Egal. Also das ist die Idee dabei, bei diesem Gleichnis. Eben auch mit in Hinsicht auf die Sinnesgenüsse, hinter denen wir hier sind.
Und dann würde es bedeuten, dass halt zuerst aus diesen ganzen Überlegungen dann ein Loslassen vom sich an Körper klammern und ein Wunsch ist, aus dem Samsara rauszukommen.
Ja, genau. Wir hatten ja das letzte Mal eben das Trachten nach der Freude desjenigen, dessen Glück mit Sinnengier verbunden ist, ist niedrig, gewöhnlich, grob, unedel und unheilsbringend. Warum das unheilsbringend ist, haben wir jetzt gerade besprochen. Ist ein Zustand, der von Leid, Ärger, Verzweiflung und Fieber umringt ist und es ist der falsche Weg. Also deutlicher kann man es eigentlich nicht sagen. dazu noch was? Oder ist das so klar?
Ja? Was ist denn das mit der Abneigung gemeint? Also ich meine, dass man sich jetzt nicht am Körper festklammern darf, das ist mir klar. Aber ich will das trotzdem nicht irgendwie etwas ablehnen, dass ich jetzt hier mit diesem Körper lebe oder so irgendwie. Also nicht wollen, sondern man muss sich im Klaren sein, dass es halt irgendwann vorbeigeht, dass der Körper irgendwann zerfällt und man krank wird oder stirbt. Aber das war ja diese drei Schritte, irgendwie zweite Abneigung.
Abneigung, Gleichmut und Loslösung.
Genau. Ja. Gleichmut, okay, Loslösung, gut, aber Abneigung ist für mich sowas, dass man das nicht annimmt, sondern so negativ sieht. Also so kommt es bei mir an, ich weiß nicht, was gemeint ist.
Ja. Da können wir wieder das das Beispiel vom Fleisch vom Sohn hernehmen. Mit welcher, wie essen die das Fleisch von ihrem Sohn?
Sie schütteln seine Brust drücken und weinen. Und
ja? Also sie essen es, offensichtlich. Aber ihnen wäre es lieber, wenn sie es nicht essen müssten. Ja? Das ist jetzt nicht, dass sie sagen, das ist das Fleisch von unserem Sohn, das schmeißen wir jetzt weg, sondern sie verstehen den Zusammenhang und es ist ihnen lieber, wenn sie es nicht essen müssten. Genauso wie es uns, wenn wir uns das alles vor Augen führen, eigentlich lieber wäre, wenn wir das nicht alles mit zu verantworten hätten. Ja? Aber wir haben natürlich keinen großen Einfluss drauf. Also das Abneigung, das ist immer so ein bisschen Geschichte mit den Übersetzungen. Widerwillen, Abneigung und so weiter wird gerne in den Übersetzungen genannt. Also auch gerade bei Asuba ist ein gutes Beispiel. Also das ist wird immer mit widerwärtig und ekelhaft und so weiter übersetzt, heißt einfach nicht schön. Aber das ist halt nur so ein bisschen ein Überbleibsel aus christlicher Terminologie, die da mit reinkommt bei den alten Übersetzungen. Wenn man sich aber das Pali anschaut, ist das relativ neutral. Also nicht schön ist noch nicht dasselbe wie gleichmütig. Ja, aber es ist auch nicht angeekelt, angewidert. Ja? Also einfach die Dinge zu verstehen und weiß, ja, okay, das ist wirklich nicht schön, was da alles passiert jetzt zum Beispiel, damit ich einen Laminatboden haben kann. Ja?
Aber heißt das im Umkehrschluss, man darf das Leben nicht genießen oder wie? Also es ist so, ich verstehe schon, worauf das, also dass man sich bewusst wird, was alles quasi, ja, dass man da eben in Kauf nimmt, dass irgendwie Menschen sterben und so weiter, Lebewesen sterben, um sich selbst am Leben zu halten. Wenn das bewusst wird, verstehe ich schon. Aber wenn man sich immer nur sich denkt, es ist nicht schön und ich lehne das ab, dann heißt das, man kann nichts genießen und kann sich nicht mal über gut Essen freuen oder mal.
Das wäre schade.
Also das klingt negativ, finde ich.
Nein, es klingt negativ, ist es aber nicht. Es ist nur, um ein Gegengewicht im Geist zu erzeugen. Also das ist eine Reflexion, die dem Gieren nach immer mehr, nach immer höheren Genüssen, nach immer prächtigeren Sachen, nach immer aufregenderen Sachen entgegensteht. Ja, das ist die Neigung in uns ist so, dass wir immer mehr wollen, immer besser wollen. Die ganze Gesellschaft ist darauf aufgebaut, letztendlich, dass wir immer mehr wollen, immer Besseres wollen. Ja? Und weil diese Neigung eben da ist und weil diese Neigung unweigerlich zu Konflikt führt und zu Problemen führt, also das ist wie auf einer abschüssigen Ebene, da geht es nach unten und wir gewöhnen uns das immer mehr an und immer mehr an und kommen in immer größere Schwierigkeiten und führt zu immer mehr Leid für uns selbst und andere. Weil das so ist, wird jetzt ein Gegengewicht durch diese Reflexion geschaffen, die mit der Zeit diese schiefe Ebene in eine Waagrechte bringt. Darum geht's. Genauso wie bei dem Gleichnis mit der Säge, man kann natürlich nicht davon ausgehen, dass man jetzt aus dem Stand sozusagen nicht mehr wütend wird. Aber wenn man wütend wird, man merkt, dass man wütend geworden ist und man denkt an das Gleichnis mit der Säge, kommt man schneller raus aus diesem Geisteszustand, ja, weil ein Gegengewicht geschaffen wird. Das ist die Idee hinter diesen Gleichnissen. Gut, dann gehen wir jetzt zur nächsten Ahara. Und wie ihr Bhikkhus ist der Nahrungsstoff Passa, also Sinneseindruck, Berührung zu verstehen. Gerade so ihr Bhikkhus, wie wenn da eine Kuh mit aufgerissener Haut bei einer Mauer stünde, so würden die in der Mauer hausenden Lebewesen von ihr zehren. Wenn sie bei einem Baum stünde, so würden die im Baum hausenden Lebewesen von ihr zehren. Wenn sie im Wasser stünde, so würden die im Wasser hausenden Lebewesen von ihr zehren. Wenn sie in der freien Luft stünde, so würden die in der freien Luft hausenden Lebewesen von ihr zehren. Wo immer ja ihr Bhikkhus die Kuh mit aufgerissener Haut stünde, da würden immer die an der jeweiligen Stelle hausenden Lebewesen von ihr zehren. Ganz ebenso, ihr Bhikkhus, behaupte ich, ist der Nahrungsstoff Passa, also Berührungssinneseindruck, zu verstehen. Wenn der Nahrung Passa richtig erkannt ist, ihr Bhikkhus, sind auch die drei Formen der Empfindung richtig erkannt. Wenn die drei Formen der Empfindung richtig erkannt sind, dann, behaupte ich, gibt es für den frommen Jünger fürderhin nichts mehr zu tun. Warum wird Passa als Nahrung bezeichnet?
Passa ist doch Kontakt in der Hand. Also irgendeinen Kontakt braucht man, damit man weiter ohne Kontakt ist nichts. Ne? Du hast da kein Verlangen und nichts, wenn du keinen Kontakt tust, weil wenn du nichts siehst, nichts hörst und nichts schmeckst du nichts, dann was hat das für einen Sinn, dann nach irgendwas zu streben? Also musst du schon mal reisen.
Ich würde sagen, Kontakt ist Nahrung für Gefühl. Und dann oder weder nach und dann kommt die ganze Rattenschwanz danach.
Was passiert, wenn wir den Kontakt reduzieren?
Dann entsteht Ruhe.
Ach was.
Sollte. Weil manchmal Sinneskontakte brauchen und die sind ja weg.
Das Trachten nach Sinneseindrücken. War das nicht letzten
Monat? Ja, genau. Ja, was passiert, wenn das reduziert wird? Nein, wir werden nicht ruhig.
Doch, wir schneiden was anderes, wir schneiden immer wieder Kontakt.
Ja,
ein anderer Kontakt einfach.
Ja, es geht sogar so weit, dass wenn man jemanden in einen Isolationstank legt, dann fängt der Normalsterbliche zu halluzinieren an, weil er sich einfach, weil er Kontakt braucht. Das Bedürfnis danach ist so groß, dass man sich den Kontakt dann sogar einbildet. Was passiert in Altenheimen? Nennt sich Hospitalismus, weil der Kontakt sehr zurückgefahren wird. Die Leute werden zunehmend dement und driften zunehmend ab, weil das so schwer erträglich ist, wenn der Kontakt zurückgefahren wird. Wie hängt jetzt das mit unserem Gleichnis zusammen?
Erstens, weil die Kuh keine Haut hat, heißt es auch, dass man sehr offen ist für Kontakt und auch recht hilflos, weil ständig Kontakte kommen.
Ja, aber das ist doch das, was wir wollen.
Ja, aber
Beispiel, also mir sind die sechs Sinnestore und die Behütung oder Bewachung der sechs Sinnestore eingefallen in dem Zusammenhang, weil die Kuh war ja wirklich anfällig, weil sie eben offen war und weil die Haut, die sie ja schützen soll, vor, sagen wir mal, vor extremen Parasiten vielleicht oder so, dass wenn die nicht mehr intakt ist, wenn die zu offen ist und ungeschützt, dass da alles eindringen kann und Qual hervorrufen kann. Und ja. Und wenn bei gesunder Haut oder Fell oder so, da passiert immer noch genug, aber es ist eben, also man hat einen gewissen Schutz.
So ist es, genau. Dieses übermäßige Gieren nach Sinneseindrücken, auch das ist wieder einfach etwas, das zu Leid führt. Das zu Leid von einem selbst und von anderen führt. Und eben wenn die Haut drüber gezogen ist, sei es jetzt durch Sinneszügelung oder die Fähigkeit, den Geist nach innen zu wenden, nicht mehr nach außen sich völlig aufzumachen, weil man außen das Glück vermutet, dann ist man natürlich wesentlich geschützter und wesentlich weniger anfällig für Leid, das von außen kommt. Wer schon längeren Meditationskurs gemacht hat, der weiß auch, dass sich das eigentlich genauso anfühlt, wie es hier beschrieben wird. Wenn man wirklich aus der Ruhe kommt und jetzt plötzlich sich mitten in der Großstadt wiederfindet, dann prügeln diese Kontakte wirklich auf einen ein. Und deswegen gibt es auch noch ein anderes Beispiel dafür, für diese Kontakte. Gleich wie etwa ihr Mönche, wenn da am Kreuzpunkt vierer Straßen Gerstenbündel hingeworfen wären und es kämen sechs Männer mit Dreschflegeln in den Händen und würden die Gerstenbündel mit den sechs Dreschflegeln dreschen. Dann würden ihr Mönche diese Gerstenbündel von den sechs Dreschflegeln gedroschen, gut ausgedroschen werden. Ebenso nun auch, ihr Mönche, wird der unerfahrene, gewöhnliche Mensch beim Auge von den angenehmen und unangenehmen Formen gedroschen, wird bei der Zunge von den angenehmen und unangenehmen Säften gedroschen, wird beim Geiste von den angenehmen und unangenehmen Dingen gedroschen. Das ist also durchaus ein Gleichnis, das auf Erfahrung basiert. Und letztendlich, wenn wir genau hinschauen, passiert genau das. Wir werden gedroschen, alle Viecher nähern sich an uns, kommen, beißen uns. Glücklicherweise haben wir einen sehr guten Verdrängungsmechanismus und können dieses Beißen, dieses Dreschen die meiste Zeit über ausblenden. Und heutzutage haben wir noch die Möglichkeit, doch einfach so eine große Menge an Sinneseindrücken uns zuzuführen, dass wir das gar nicht mehr verarbeiten können, dass das gar nicht mehr richtig auffällt, was da eigentlich passiert. Aber wenn man eben aus der Stille kommt, dann wird das wieder sehr, sehr offensichtlich und sehr deutlich. Und deswegen ist es ganz sinnvoll, dieses Gleichnis sich immer wieder vor Augen zu führen.
Das fällt ja so auf, wenn man ja selber 3-4 Tage zu Hause ist, nicht rauskommt, nach ein paar Tagen ja rauskommt, dann da hat man ja anderen Sinn zu Wesen, zu Umwelt und so weiter. Es ist alles Auffrischendes. Also die Wesen sieht man ja so, da nimmt man ja die ganze Sache innerlich besser wahr. Ne?
Genau. Was interessant hier ist, ist, während im ersten Gleichnis wurde ja gesagt, dass der das verstanden hat, der muss nicht mehr in einen Fleischleib zurück. Hier wird gesagt, wenn der Nahrungsstoff Passa richtig erkannt wird, Epikus, sind auch die drei Formen der Empfindung richtig erkannt. Wenn die drei Formen der Empfindung richtig erkannt sind, dann behaupte ich, gibt es für den frommen Jünger fürderhin nichts mehr zu tun. Das heißt also, das Verständnis von Passa und das Verständnis der daraus resultierenden Vedana, der Empfindungen, führt letztlich zur Befreiung vom Leiden. Ein für alle Mal. Warum? Erst einmal sollten wir klären, warum wir auf der anderen Seite, auf der Seite immer so scharf sind nach Sinneseindruck. Was steckt da letztlich dahinter?
Glück zu finden.
Ja, aber nicht nur Glück, sondern letztendlich steckt...
Der Gier nach Dasein.
Ja, woher weiß ich, dass ich da bin?
Indem praktisch diese Sinneseindrücke treten, mit die Sinnestore in, sozusagen in Kontakt mit diesen Ego-Formationen, also mit praktisch und reflektieren das sozusagen, also es steht ja durch den Kontakt, da steht ja Emotion, also Gefühl, das wiederum Gedanken anregt und diese Gedanken vergleichen dann, es gibt dann diese Gedankenkreise, die dann wieder vergleichen mit vergangenen Sinneskontakten und ja.
Das ist zwar sehr kompliziert, ja, aber richtig. Also letztendlich weiß ich, dass ich da bin, weil ich es spüre. Ja. Wenn ich es nicht spüren würde, wüsste ich es nicht. Aber ich empfinde das. Das ist die Empfindung. Und durch die Sinneseindrücke spüre ich mich. Deswegen gibt es Leute, die sich ritzen. Weil sie aus den normalen Sinneseindrücken nicht mehr die Empfindung ziehen können, dass sie da sind, dass sie sich selber spüren können. Deswegen sind wir so scharf drauf nach Eindrücken. Und wir sehen ja auch, dass wir immer mehr und immer stärkere Eindrücke brauchen. Warum muss jemand von der Brücke an einem Gummiseil springen? Ja? Weil er sich dann spürt. Weil es schon letztendlich so grob geworden ist, dass er sich ohne massive Sinneseindrücke nicht mehr spürt. Ja, weil das, durch den Übermaß an Sinneseindrücken stumpft man ab, natürlich. Und muss das immer stärker und immer mehr haben. Deswegen sieht man ja, wenn man jetzt sich zum Atmen hinsetzt, wie schnell einem das langweilig sein kann. Und wie schnell man dann hier abschweift und da abschweift, weil das natürlich diese Empfindung, die beim Ein- und Ausatmen entsteht, wirklich nicht sehr aufregend ist. Also gut, wenn ich gerade kurz davor stehe, keine Luft mehr zu kriegen, dann kann auch das aufregend werden, aber normalerweise, wenn der Atem schön fließt, dann ist das nicht wirklich aufregend. Normalerweise, also wenn man jetzt logisch nachdenkt, wäre eigentlich das Atmen an sich genug. Weil durch das Gewahrsein des Atmens weiß ich, dass ich lebe. Ja, wenn ich mir nicht mehr schnaufe, dann kann man sich da nicht mehr ganz so sicher sein. Aber solange man schnauft, lebt man. Aber das reicht uns normalerweise nicht. Da muss man erst ganz schön zurückfahren, um die entsprechende Empfindung auszulösen. Wenn man das aber so zurückgefahren hat, dann ist es auch verständlich, warum bei Anapanasati nur Glücksgefühle aufsteigen können. Weil ich eben das habe, wonach ich suche. Ich will ja da sein und ich will spüren, dass ich da bin. Und deswegen bei der Atemmeditation, logischerweise, je tiefer ich da einsteige, desto deutlicher wird das Glücksgefühl für mich. Ja, deswegen ist das eine sinnvolle Methodik, damit zu arbeiten, weil ich eigentlich mir das gebe, was ich will. Ich schaue zwar immer in die andere Richtung und versuche es, aber wenn ich das irgendwann einmal kapiert habe, dass diese Nahrung die falsche Nahrung ist, ja, also das ist praktisch wie wenn ich immer alles versalze, wie ich das halt so mache, Das schmeckt halt alles salzig oder da zu viel Chili rein, das ich auch mache, schmeckt alles nach Chili und nach Salz. Super. Wenn man das aber mal, wenn man das mal weggenommen wird, gibt es mal, dass meine Frau kriegt dann einen Anfall und man, wir müssen uns gesund ernähren, dann dauert es eine Zeit lang, bis ich auch was anderes schmecken lerne, außer Chili und Salz. So ist das mit diesen. Mit diesen Sinneseindrücken. Und deswegen ist es eben wichtig, sich dieses Gleichnis immer wieder vor Augen zu führen, dass man weiß, was ist überhaupt Sache, warum übe ich jetzt zum Beispiel Anapanasati? In welchem Gesamtzusammenhang steht das alles? Warum konsumiere ich diese Art von Sinneseindrücken? Warum konsumiere ich nicht jene Art von Sinneseindrücken?
Ich wollte nur sagen, dann habe ich doch ein bisschen recht gehabt, dass ich gedacht habe, wenn Wasser weniger wird, dann kommt man zur Ruhe. Wenn man es verstanden hat.
Es hängt nicht an Passa, vom Passa ab, sondern vom Begehren danach.
Ah ja.
Das ist das. Das ist ja bei den Sinnes das Trachten danach. Ja, das muss zurückgefahren werden. An den Sinneseindrücken ist nichts verkehrt.
Und Kontakt wirst du immer haben.
Genau, Kontakt wirst du immer haben. Ja. Aber
die
Ausrichtung drauf und das Trachten danach, das Begehren danach, das macht das Problem. Und wenn das zurückgefahren wird, dann hast du recht, dann kann man zurück.
Ich habe eine Phase übersprungen.
Ja.
Aber das mit Anapanasati habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden.
Du kommst ja zu dem Kurs in Stadl.
Ja.
Aber ja.
Ja, aber es geht doch darum, eben gerade sein Ich abzubauen und daraus eine Zufriedenheit zu ziehen und nicht sich selber spüren. Also.
Doch. Das ist zwar ein schöner Gedanke, sein Ich abzubauen, aber das ist völlig unrealistisch. Das kannst du nicht so. Du musst das Ich erst einmal in sich selbst zufrieden machen.
Okay, das ist ein Schritt, aber wenn du dann in die Jhanas gehst, dann...
Ist auch noch, da ist das Ich, volles Ich-Erleben in den Jhanas. Okay. Jede Menge, das Ich geht da nicht weg. Ganz und gar nicht. Sondern da ist ganz ein starkes... ganz eine starke Identifikation mit den Empfindungen. Erst wenn du dann später verstehst, was es mit den Empfindungen auf sich hat, dann lässt die Identifikation nach. Und dann greifst auch schon sofort nach dem Geist. Ja? Das Ich wird zunehmend verfeinert. Oder die Dinge, an denen, mit denen wir uns identifizieren, werden immer feiner, immer heilsamer, immer lichter, immer heller. Ja? Also deswegen hast du eben da eine Progression, die stattfindet. Fängst ja mit dem Gröbsten, mit dem Körper an und durch die Übungen von Kaya Gattasati findet eben diese Abnabelung vom Körper statt. Und dann das Nächste sind eben dann die Gefühle, worauf du dann ganz verzweifelt springst, weil das ist das, was das Ego macht. Es sucht sich immer irgendetwas, was es ergreifen kann, was es festhalten kann, wodurch es sich ernähren kann. Wenn wir aber dann die Gefühle verstehen, und dann auch, hier findet wieder Abnabelungsprozess statt, wie in dem Gleichnis hier geschildert wird. Gleich wie ihr Mönche im Raume verschiedene Winde wehen. Winde wehen von Osten, Winde wehen von Westen, Winde wehen von Norden, Winde wehen von Süden. Staubige Winde wehen, staublose Winde wehen, kühle Winde wehen, heiße Winde wehen, sanfte Winde wehen, heftige Winde wehen. Ebenso nun auch, ihr Mönche, steigen in diesem Körper verschiedene Gefühle auf. Wohlgefühle steigen auf, Wehgefühle steigen auf, weder Wehe noch Wohlgefühle steigen auf. Wer die Gefühle so durchschaut, wird triebfrei schon in diesem sein. Also wenn man sich eben so losgelöst hat von den Gefühlen, dass man sie einfach hinnehmen kann, wie das Wetter, wie die Winde, die wehen. Nachdem ich das nicht einmal beim Wetter kann, kann man sich vorstellen, wie schwierig das mit den Gefühlen ist. Aber das wäre natürlich die Idee. Und gemacht wird es eben, indem man erst einmal den Konsum der Gefühle auslösenden Eindrücke reguliert, zurückkehrt, in richtige Bahnen lenkt. Gut. Okay. Dann kommen wir jetzt zur nächsten Nahrung. Und wie, ihr Bhikkhus, ist der Nahrungsstoff Manosanchetana zu verstehen? Okay, Manosanchetana ist Chetana ist Willen, Wollen. Manosanchetana ist also geistiges Wollen, geistiges Anstreben, Willensregungen. Es gibt kein wirklich gutes Wort dafür, um das entsprechend zu übersetzen. Auf jeden Fall, der Geist ist immer dabei, etwas zu wollen. Wir können sogar so weit gehen, dass jeder Gedanke letztlich nur Ausdruck eines bestimmten Wollens ist. Wenn wir nichts wollen würden, wenn wir wunschlos glücklich wären, müssten wir nicht denken. Wir könnten es, aber wir müssten es nicht. Aber wir müssen ja.
Also ganz einfach, der Geist ist hungrig.
Der Geist ist immer hungrig. Genau, deswegen ist es eben Nahrung. Manus hat dieses Wollen, dieses anders haben wollen, als es ist. Nicht wunschlos glücklich zu sein, können mit dem, wie es ist, das ist Manosanchetana. Das ist diese Nahrung, die wir brauchen, die Dinge am Laufen hält. Also, jetzt zu dem Gleichnis. Gerade so, ihr Bhikkhus, wie wenn da eine übermannesgroße, tiefe Kohlengrube angefüllt wäre mit glühenden, nicht mehr rauchenden Kohlen und es käme da ein Mann daher, der gerne leben möchte, der kein Verlangen hätte zu sterben, der am lustvollen Genuss hätte und dem Leidvolles widerstrebte. Den nun packten zwei kräftige Männer bei beiden Armen und schleppten ihn zu der Kohlengrube. Da wäre wohl, ihr Bhikkhus, weit ab jenes Mannes Denken, weit ab sein Wunsch, weit ab sein Verlangen. Warum das? Es wäre ja, ihr Bhikkhus, dem Mann wohlbewusst, wenn ich in die Kohlengrube stürzen werde, erleide ich infolge davon Tod oder Schmerz, der zum Tode führt. Ganz ebenso, ihr Bhikkhus, behaupte ich, ist der Nahrungsstoff Manosanchetana zu verstehen. Wenn der Nahrungsstoff Manosanchetana, ihr Bhikkhus, richtig erkannt ist, sind auch die drei Formen des Durstes richtig erkannt. Wenn die drei Formen des Durstes richtig erkannt sind, dann behaupte ich, gibt es für den frommen Jünger künftighin nichts mehr zu tun. Was ist die glühende Kohlengrube?
Samsara und die Kontakte, oder was?
Was sind die zwei Männer?
Das ist unser Wille, dass wir der werden. Also wir möchten da zurück, aber wir werden gezwungen innerlich. Das ist eben dieser
Manu Sanchetana.
Manu Sanchetana.
Warum sind das zwei Männer?
Manu und Chetana.
Das ist ein Bruder, oder?
Zwillinge.
Also der Geist und der Wollen.
Der Wollen.
Okay. Nein. Was drängt uns denn immer tiefer in Samsara?
Wollen.
Was wollen wir denn?
Raus.
wenn wir Samsara als glühende Kohlengrube betrachten, wollen wir das. Richtig. Zwei Arten von Wollen.
Einsames und heilsames.
So ist es. Wir wissen doch, dass der Weg zur Hölle mit guten Absichten gepflastert ist. Und der andere sowieso. Beides ist ja immer ein Ausdruck davon, ich will. Ob ich jetzt Heilsames will oder Unheilsames will. Jegliches Wollen hält mich im Samsara fest. Natürlich, wenn ich jetzt geschicktes Wollen habe, dann kann ich das so drehen, dass ich vielleicht der Kohlengrube entkommen. Aber letztendlich sind wir immer gefangen zwischen den Polen positiv und negativ. Schlechte Absichten, gute Absichten.
Das entspricht diese Triebe, diese Wollen und Nicht-Wollen-Trieb. Daseinstrieb, Wollentrieb, diesen Nicht-Wollentrieb, dieser Trieb ist es einfach.
Nein, also in dem Beispiel sind die zwei Männer offensichtlich gute Absicht und schlechte Absicht. Die Ursache davon sind die Triebe. Deswegen heißt ja dann auch, wer dann eben die Ursache des Wollens verstanden hat, der hat die Triebe verstanden letztendlich. Und da ist natürlich eben der Durst nach Sinnlichkeit, der Durst nach Sein, der Durst nach Nichtsein oder nicht werden wollen, die sind natürlich die, das ist das, was hinter unseren Absichten steht. Aber die Absichten, ganz egal, ob ich jetzt Gutes will oder Schlechtes will, letztendlich, ich will. Und da haben wir eben das Problem. Weil wir es eben anders wollen, als es ist. Und es kann aber nicht anders sein, als es ist. Also reden wir letztendlich mit jedem Ich will immer gegen die Wand.
Da wäre ja dann praktisch das Argument, so das weltliche Argument wäre ja praktisch, weil du sagst, es kann ja nicht anders sein, als es ist. Sagt das weltliche Argument natürlich, weil ich kann ja mit meinem Wollen das verändern. Also ich kann ja praktisch sagen, okay, der Altar fällt mir so nicht, ich muss eine andere Farbe haben. Mhm. Aber das ist ja dann die Verstrickung wird ja dann immer größer. Weil dann kommt ja praktisch der Bräutigam schon mal an den Stoff. Dann geht das ist dann dieser vielfältige genau. Popcorn, das dann immer.
Genau. Und vor allen Dingen, das, was ich scheinbar verändern kann, ist ja nur ein winzig kleiner Ausschnitt. Ja, also, und das Wesentliche kann ich ja nicht verändern. Also, ich kann ja nicht sagen, ich will nicht alt werden. will nicht krank werden, ich will nicht sterben, ich will diese Gefühle haben, ich will diese Wahrnehmung haben. Also letztendlich kann ich mein Dasein, wie es ist, nicht verändern. Es ist, wie es ist. Es hat natürlich manchmal den Anschein, als könnten wir hier und da ein bisschen was machen. Aber der tatsächliche Einfluss, den wir haben, ist sehr gering. Und letztendlich wird der Erfolg, den wir haben, wenn wir sagen, jetzt habe ich meinen Willen durchgesetzt, ja hinterher draufgesetzt. Weil das kannst du ja gar nicht vorher sagen, du setzt jetzt deinen Willen durch. Es sind ja so viele Faktoren beteiligt. Also das ist immer ein Rückschluss, zu sagen, ich habe meinen Willen durchgesetzt, ich habe jetzt was bewirkt. Letztendlich stimmt das gar nicht, sondern Dinge haben sich entwickelt und du hast dann hinterher gesagt, okay, das habe ich gemacht, das habe ich bewirkt. Und deswegen ist es eben mit dem Willen eine große Illusion, die wir wiederum brauchen, um unser Ich zu ernähren. Weil wenn wir nicht das Gefühl haben, ich will, ich kann, ich tue, ich mache, dann was passiert dann mit unserem Ich? Dann wird es richtig schwierig. Also wenn jemand schon mal das Gefühl von Machtlosigkeit erfahren hat, dann weiß er, wie wichtig das ist, den Eindruck zu haben, man hätte Macht, man könnte etwas tun, man könnte etwas ändern. Ja, das ist für das Ego unheimlich wichtig. Deswegen ist es ganz extreme extrem starke, extrem wichtige Nahrungsquelle für uns, dieses Wollen. Deswegen können wir es auch so schwer lassen. Weil das uns eins der wichtigsten Ego-Stützen ist. Ohne das wird sich unser Ego relativ schnell wieder auflösen. Ja?
Man kann es nicht auch totale Ernüchterung sein, wenn ich erkenne, dass ich es nicht ändern kann?
Natürlich. Letztendlich kann das zur Ernüchterung führen. Und wenn ich, das ist ja auch mit ein Teil dieses Gleichnisses. Das zu sehen, du hast ja in dem Gleichnis, der Mann hat ja überhaupt gar keine Chance. Weil diese zwei starken Männer, die bringen ihn dahin. Und da kann er sich wegwünschen, wie er will, heißt es in dem Gleichnis. Er hat keine Chance. Ja? Also das einfach dann auch sich wieder vor Augen zu führen, wie unsinnig das letztendlich ist. Ich will. Und das Ganze, was damit zusammenhängt, wie du schon gesagt hast, das ist ja popcornartig. Und was ich da schon, was mir da schon als eingefallen ist, um Leute zu manipulieren und sei es jetzt, ob sich das Kleinkind im Supermarkt am Boden schmeißt und auf den Boden trommelt und schreit. Oder ob wir unsere feineren Techniken, die wir inzwischen entwickelt haben, unseren Willen durchzusetzen. Das macht keinen großen Unterschied. Ja? Ich muss einfach das im Gesamtzusammenhang auch hier wieder sehen, was ist das mit dem Willen? Wofür ist das? Wozu brauche ich das? Wohin führt das? Das ist die Idee hinter diesen Beispielen, dass ich das immer klarer in den Kopf bringe und dann letztendlich auch mal sagen kann, ja, es ist halt nicht so gelaufen, wie ich wollte, es ist kein Grund, mich aufzuregen. Es ist nicht unbedingt notwendig, mich durchzusetzen. Ein anderer Spruch gibt es, willst du Recht haben oder glücklich sein? Ja, das muss man sich immer mal wieder ein bisschen vor Augen führen. Wie oft sind wir da bestrebt, gerade in den zwischenmenschlichen Beziehungen, den eigenen Kopf durchzusetzen, den eigenen Willen durchzusetzen? Ist das wirklich so wichtig? Sollte man sich fragen. Wohin führt es gerade dieses unbedingte Streben nach Macht? Ja, das tun wir ja alle. Also, ich meine, es ist ja nicht so, dass wir, dass das bloß um Politiker oder Firmenchefs oder so gehen würde beim Streben nach Macht, sondern das ist ja bei uns allen da. Wir wollen die Dinge manipulieren können, wir wollen die Dinge bewegen, verändern können. Wohin führt dieses Streben nach Macht? Ist es wirklich so sinnvoll? Und auch eben, wie oft täuschen wir uns und sagen, ja, ich will ja nur was Gutes. Ich will ja nur dein Bestes. Kenne ich irgendwoher. Ich habe dann immer gesagt, das kriegst du nicht. Also das ist der Sinn von diesem Gleichnis.
Aber es gibt auch ihr heilsames Wollen, oder? So heilsames. In dem Sinne, dass man ja, man möchte ja wollen, weil man ja weiß, dass die Wege ja so unheilsam sind, also, und möchte mal einen anderen Weg, dritten Weg zum Beispiel, ja, einschlagen.
Ja, ganz richtig. Es gibt, hier ist immer dann wieder das Problem, wenn Kusala mit heilsam und unheilsam und Akusala mit unheilsam übersetzt wird, da hat der Tanisara Bhikkhu wieder recht, der übersetzt mit geschickt und ungeschickt. Weil diese Problematik haben wir sowohl bei Kusala als auch bei Akusala. Aber ich kann natürlich auch ein geschicktes Wollen erzeugen, das dann in die richtige Richtung führt, die eben das dann auf den achtfachen Pfad führt. Da muss ich ja auch wollen dazu.
Das heißt also,
der uns dann rausbringt.
Von niedriger ja loslassen und ein bisschen höhere festhalten,
genau,
und so weiter.
Genau. Wenn ich die Daseinszusammenhänge verstanden habe, dann kann ich aus meinem gutes Wollen, schlechtes Wollen ein geschicktes Wollen machen. Das letztlich dazu führt, dass das Wollen ganz aufhört. So paradox sich das anhören mag, aber wie die Inder immer sagen, wenn du da einen Scheiterhaufen hast, wo jemand verbrannt wird, dann stocherst du im Stock rein, damit der also alles schön verbrennt, und ganz zum Schluss schmeißt du auch noch rein. Und so ist es mit dem Wollen auch. Ja, da gäbe es jetzt noch viel zu sagen, aber nachdem wir schon weiter in der Zeit sind, machen wir noch Bewusstsein. Das Bewusstsein. Gerade so, ihr Bhikkhus, wie wenn da die Leute einen verbrecherischen Räuber eingefangen hätten und ihm den König vorführten. Hier, Majestät, ist der verbrecherische Räuber. Verhänge über ihn die Strafe, die dir beliebt. Daraufhin spräche der König, geht ihr Leute und trefft den Mann um die Morgenzeit mit 100 Spießen. Und sie treffen ihn um die Morgenzeit mit 100 Spießen. Und um die Mittagszeit spräche der König also, Leute, wie ist es mit dem Mann? Noch ist er am Leben, Majestät. Daraufhin spräche der König, geht ihr Leute und trefft den Mann um die Mittagszeit mit 100 Spießen. Und sie treffen ihn um die Mittagszeit mit 100 Spießen. Und um die Abendzeit spräche der König also, ihr Leute, wie geht es mit dem Mann? Noch ist er im Leben, Majestät. Daraufhin spräche der König also, geht hin, ihr Leute, und trefft den Mann um die Abendzeit mit 100 Spießen. Und sie treffen ihn um die Abendzeit mit 100 Spießen. Was haltet ihr davon, ihr Bhikkhus? Würde der Mann wohl von 300 Spießen getroffen dadurch Schmerz und Qual empfinden? Schon von einem einzigen Spieß getroffen her würde er dadurch Schmerz und Qual empfinden, geschweige denn von 300 Spießen getroffen. Ganz ebenso, ihr Bhikkhus, behaupte ich, ist der Nahrungsstoff Bewusstsein zu verstehen. Wenn der Nahrungsstoff Bewusstsein, ihr Bhikkhus, richtig erkannt ist, ist auch Name und Form richtig erkannt. Wenn Name Form richtig erkannt ist, dann behaupte ich, gibt es für den frommen Jünger künftig nichts mehr zu tun. So, wer erklärt mir jetzt dieses Gleichnis? Wer ist der König? Wer ist der Räuber? Was sind die Spieße?
Wie sieht das die Bewusstseinseindrücke sein?
Ich bin der Räuber.
Ja.
Ich klar mir von alle Seiten Sachen, die mir eigentlich gar nicht gehören. Ne? Die wo ich einfach so benutze. Und die Spieße, wo mich heute halt treffen, die sind, was halt so für negative Sachen da sind. Und der Tod ist sowieso gewiss, ne?
Fast, aber also das erste stimmt auf jeden Fall, ja.
Ja, da könnte das die Spieße des Kammers sein, das mich sozusagen ereilt.
Sehr gut.
Und dann der Räuber, was man eben sozusagen, dass du dein Karma kannst du ja nicht überschauen, also das sozusagen die heilsamen und unheilsamen Faktoren, wie sagt man da, also das praktisch, ich weiß ja nicht, wie, was ich mitbringe, ich mag ja vielleicht in diesem Leben vielleicht recht nett sein, aber wer weiß, was ich in den früheren Leben war, also dieses gesamte Paket entspricht vielleicht dann schon einem Räuber, einem Raub.
Da gehe ich lieber mit dem Heinz, muss ich sagen. Also für jemand, der die Schriften von Ajahn Buddhadasa kennt, ist dieses Gleichnis sehr einfach aufzulösen. Wer ist der König? Wer ist der absolute Herrscher? Wer sagt, was Sache ist? Nein. Wer hat das gesagt? So ist es. Das Gesetz von Ursache und Wirkung, das steht über allem. Das sagt, was läuft. Und wie der Heinz ganz richtig sagt, wir eignen uns Dinge an, die der Natur, die dem Gesetz, also Itapachayata ist ja die Natur, die der Natur gehören und tun so, als wären sie mein. Wir eignen uns widerrechtlich Dinge an, weil wir natürlich ein Ich haben, das will. Wie ich vorher schon gesagt habe. Also trifft uns dann, wie du ganz richtig gesagt hast, dann eben die Karma-Wirkung. Entweder morgens, entweder mittags oder am Abend. Also entweder sofort, entweder ein bisschen später oder im Folgenden. So heißt es in den Sutten. Es trifft uns auf jeden Fall, weil eben das Gesetz von Ursache und Wirkung das Sagen hat, weil das bestimmt, weil nichts an ihm vorbeigehen kann. Und das heißt, jede Handlung, jedes Wollen, Chetana ist Karma, hat eine Auswirkung, die mich trifft. Da komme ich nicht drum herum. Und das ist auch wieder etwas, worüber wir reflektieren sollten, was wir uns immer wieder vor Augen führen sollten. Dass wir immer uns letztendlich widerrechtlich Dinge aneignen, die der Natur gehören und die wir aber trotzdem für uns beanspruchen. Und deshalb gibt es eben Bewusstsein, aber nicht nur Bewusstsein als natürliches Element sozusagen, sondern Ich-Bewusstsein. Und Ich-Bewusstsein ist wiederum notwendigerweise leidhaft, weil es ja eben diesen Konflikt zwischen Ich und anders als Ich in sich trägt. Dadurch kommt eben auch diese Kammerwirkung zustande, deswegen diese 300 Spieße. So heißt es denn auch, wozu dient nun her der Ladungsstoff Bewusstsein? Da wäre dann die richtige Antwort: Der Nahrungsstoffbewusstsein ist die Ursache für künftiges, erneutes Werden und Neuentstehung. Wenn diese geworden sind, entstehen die sechs Bereiche, aus den sechs Bereichen als Ursache entsteht wieder Passa.
Also man müsste sagen, Ich-Bewusstsein.
Ich-Bewusstsein. Genau. Letztendlich also ist es ja. Ich-Bewusstsein, das die Sache am Laufen erhält. Das ist Ich-Bewusstsein ernährt den Daseinskreislauf letztendlich, weil daraus eben Name, Form, die Salayatana, Weltentstehung entsteht, Sinneseindruck, und dann beißt sich die Katze praktisch wieder in den Schwanz, weil durch dieses Ich-Bewusstsein, das vom Durst getrieben ist, findet Aneignung von Körper statt. Also der Körper, es entsteht ein Körpereindruck sozusagen. Es gibt dann eben Kaya Sanchetana, also nicht Namano Sanchetana, also das geistige Wollen, sondern es gibt auch sprachliches Wollen und körperliches Wollen. Körperliches Wollen kann natürlich nur entstehen, wenn der Körpereindruck vorher da ist. Ja? Und so drehen sich diese vier Nahrungen immer umeinander. Und jede Nahrungsaufnahme führt wieder zu weiterer Nahrungsaufnahme von einem anderen Nahrungsstoff letztendlich. Ja, also es ist eine sehr, sehr ineinander verwobene und verschachtelte Geschichte. Und deswegen sind diese vier Gleichnisse sehr hilfreich, sich die immer wieder vor Augen zu führen. Sich immer wieder darüber reflektieren, sich immer wieder klar zu machen, wie schaut es überhaupt aus, was passiert in meinem Leben eigentlich? Ja? Und muss ich wirklich so viel fressen sozusagen? Und vor allem muss ich mir immer so viel Junkfood zuführen? Ja? Ist das, was ich da mache? Ist das eine gesunde Nahrung oder ist das eine ungesunde Nahrung? Ist die meine Art des Konsumierens geschickt oder ungeschickt? Führt es in die richtige Richtung oder führt es in Richtung glühender Kohlengrube? Gefangenschaft und so weiter. Ja?
Aber im Gleichnis davor war es ja die Aussage, es führt so oder so zur Kohlengrube. Aber ich finde es... Wenn man jetzt sagt, Ursache und Wirkung, dann kann man ja doch, hat man doch eine Selbstwirksamkeit. Man kann sich entscheiden, macht man das oder das.
Wer entscheidet und sich?
Ich kann mich entscheiden, ob ich jetzt, um zu der Nahrung zurückzukommen, ob ich jetzt einen Schweinsbraten esse oder einen veganen Öko-Dings oder ob ich
Fairtrade-Tomaten
kaufe oder so.
Das kannst
kann ich
du
entscheiden.
Nicht. Nein, kann kannst du nicht. Wirken. Kannst du nicht. Weil aber diese Entscheidung ist ganz allein davon abhängig, wo du dich befindest. Welches Angebot da ist. Also das ist eine unabhängige Entscheidung, Schweinsbraten zu essen. Das ist unmöglich. Ja? Das ist das, was wir hinterher drauf projizieren, dass ich eine Entscheidung getroffen habe. Wenn du jetzt aber in Saudi-Arabien bist, da kannst du dich entscheiden, ein Schweinsbraten essen zu wollen, so viel du willst. Du kannst es nicht. Ja? Im Gegenteil, du wirst wahrscheinlich nur Schwierigkeiten kriegen. Natürlich hier, wenn du in der bayerische Wirtschaft gehst, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, außer die wurde gerade von irgendwelchen Veganern übernommen. Diese schrecklichen Vorkommnisse passieren leider auch hier. Dann kannst du natürlich im Nachhinein sagen, ich wollte einen Schweinsbraten essen und ich habe einen Schweinsbraten gegessen. Ja? Also das ist immer eine Rückwärtsprojektion, dass man sagen kann, ich wollte etwas und ich habe etwas getan und ich habe mich entschieden. Letztendlich sind wir absolut der Spielball von Ursache und Wirkung. Schon allein die Idee, Schweinsbraten essen zu wollen, hat ja schon so viele Vorbedingungen. Das, allein, du musst erst einmal geboren sein hier in dieser Welt. Es muss Schweine geben. Es muss ein kulturelles Umfeld geben, das akzeptieren, dass Schweine geschlachtet und gegessen werden. Es muss einen gescheiten Koch geben, der überhaupt einen Schweinsbraten machen kann. Es muss Bier geben, damit es ein Schweinsbrunnen mit einem gescheiten Tussus ist und Knädel und so weiter und so fort.
Ja? Nicht zu teuer.
Es muss schon Bedingungen geben, die man nicht beeinflussen kann. Aber deswegen ja? habe ich ja trotzdem eine freie Wahl. In Nein. den Bedingungen, die gegeben sind.
Nein.
Weil sonst bin ich ja vollkommen willenlos und kann gleich gar nichts machen.
So ist es.
Aber ich sehe das nicht so.
Ja, natürlich.
Also das ist so, ich hab gewisse Grundvoraussetzungen. Wenn ich kein Geld habe, dann will ich wahrscheinlich das Billigste kaufen. Wenn ich viel Geld habe, kann ich mehr Öko essen. Ja. Aber ich kann innerhalb der Bedingungen, die ich vorfinde, ja doch Sachen verändern und auch meine Fußstapfen hinterlassen. Das aber nur innerhalb der Bedingungen eben.
Ja, das ist schon aber ein großer Fortschritt. Wenn man das mal verstanden hat, dass innerhalb der Bedingungen möglich ist, dann ist das ein großer Fortschritt und dann sollte man diese Vorstellung auch nicht abgeben, dass man sowieso nichts tun kann.
Dass man eine Marionette sonst tun kann.
So ist es. Das ist für uns eigentlich nicht akzeptabel. Und wer sagt, der akzeptiert es, der nutzt es nur als Entschuldigung. Mhm. Also das ist unsinnig, an so einem Gedanken festzuhalten. Man muss zwar irgendwann einmal verstehen, dass das Tatsache ist, aber letztendlich ist es von keiner praktischer Relevanz. Ja? Die praktische Relevanz ist, muss das sein, dass ich einen gewissen Einfluss habe, dass ich gewisse Steuerungsmöglichkeiten habe, die ich zum Guten wenden kann, die ich zum Geschickten, zum Heilsamen wenden kann. Weil sonst könnte ich mich ja gar nicht selber verbessern. Das wäre ja unmöglich. Ich sage, ich kann sowieso nichts tun, so bin ich eben. Das wäre also ganz, ganz verkehrt. Dass in der letzten Analyse natürlich das so ist, dass es, da es ja kein Ich gibt, kann es auch keinen geben, der sagt, ich will oder ich entscheide oder ich tue oder ich mache. Aber das ist etwas, was in der letzten Analyse theoretisch für uns jetzt relevant ist, aber nicht von der Praxis her. Weil vorrangig geht es ja darum, das Ich abzubauen. Das bräuchte ich natürlich nicht, wenn ich schon verstanden habe, dass es das Ich gar nicht gibt. Aber Tatsache ist, ich fühle mich ja. Ich bin hier. Und jetzt ist die Frage, wie gehe ich mit diesem Ich bin um? Dass es sich in eine Richtung wandelt, dass es zu möglichst wenig Leid für mich und für andere führt. Das ist die Idee.
Ja, du hast es jetzt schon wieder ein wenig abgeschwächt. Also ich wollte das auch sagen, das ist natürlich eine andere Ebene. Und man muss natürlich auch sagen, der Mensch ist zu vielen fähig und auch eben zu einer bestimmten Art, also auch zur Weisheit
ja.
und zur Einsicht. Und das sind eben Dinge, wo man ansetzen kann, sein Leben doch in eine gewisse Richtung zu lenken und eben auch zum Heilsamen und eben doch einen gewissen Einfluss zu nehmen. Eben, ja, genau. Aber das
natürlich.
Ist ja dann auch.
Ja, genau. Also deswegen gibt der Buddha ja auch diese Gleichnisse. Mhm. Ja? Weil, wenn ich mir diese Gleichnisse immer wieder vor Augen führe, wenn ich darüber reflektiere, dann nehme ich damit einen gewissen Einfluss.
Also ich kann nicht entscheiden, bin ich Gutes oder Böses. Also das kann man auf jeden Fall. Oder bin ich Heilsames oder Unheilsames?
So leicht ist es nicht. Also in meiner Erfahrung ist es nicht so leicht, diese Entscheidung zu treffen. Das kommt immer ganz darauf an, welche Triebkraft da dahinter steht. Hinter diesem Ich will dieses oder jenes. Das ist berühmt, wer hat das gesagt? Keine Ahnung, das Gute, das ich tun will, tue ich nicht und das Schlechte, das ich lassen will, das tue ich. Der Saulus, siehst du das? Also ich meine, gut, das war zwar ein christlicher Epileptiker, aber trotzdem hat er recht. Ja.
Sonst hätte er kein Licht gesehen.
Genau. Ja, so ist es halt. Also natürlich, wenn es mir gelingt, die Triebe abzuschwächen, dann fällt es mir natürlich immer leichter, geschicktere Handlungen, Gedanken, Sprache zu wählen.
Ja? Und auch zu erkennen.
Und zu erkennen, ja, ja, klar. Aber dazu muss ich eben die Werkzeuge, die uns der Buddha geboten hat, einsetzen, um diese Triebe abzuschwächen. Und eben ein ganz wichtiges Werkzeug sind diese vier Gleichnisse, die Reflexion darüber.
Sind die in einer Sutta?
Ja. Ja.
Schau mal in der Lapunika.
Das ist die Samyutta 1263. Ja, gut, also, ich hoffe, ich habe euch nicht völlig verwirrt.
Nein.
Wenn ihr könnt, so bin, ja?
Ich habe eine Frage.
Selbstverständlich.
Es ging um Folgendes. Das heißt, als wir zuerst diese Nahrung gemacht, besprochen haben, da war es so, dass jede Nahrung irgendetwas genährt hat. Aber nachdem wir das alles so besprochen haben, da scheint jede Nahrung eigentlich Samsara oder das Ich nährt. In einer bestimmten Form.
Ja.
Ja. Weil es wurde so gesagt, ich kann mich nicht so genau erinnern, das Kontaktgefühl ernährt.
Nein. Und ich weiß nicht, wie es dir da drauf kommt.
Nein. Du hast mir notiert.
Ja, was du notierst und was in den Sutten steht, sind offensichtlich zwei verschiedene Dinge. Sondern es wurde gesagt, Entschuldigung, es wurde gesagt, wer die Nahrung Passa versteht, versteht auch die Gefühle.
Und nicht, dass er sie nährt.
So ist es.
Genau.
Ja, schreibst du richtig. Du hast es so aufgeschrieben.
Ja, ich habe es aufgeschrieben nach einer Diskussion, die wir bei der M9 hatten, vor langer, langer, langer Zeit. Und das war mir nicht so... Ich hab's nicht so.
Willst du mir jetzt sagen, dass ich euch damals ein Schmarrn erzähle? Kann natürlich auch sein. Gut möglich.
Das hat sich
vieles gehört. So ist es. Aber.